Präsidentin der Lebenshilfe begrüßt Sie, Anjuta Engert. Weltmacht China, erneuerte Diktatur und wachsende Kirche. Unser Thema heute. Einst brutal verfolgt haben nicht nur die Christen in China schon viele schlimme Zeiten durchgemacht. Seit der Corona-Pandemie erleben sie erneut zunehmende Beschränkungen. Die totale digitale Überwachung mittels eines sogenannten Sozialkreditsystems schreitet bis in die Kirchen voran, wo es nun auch mancherorts Kameraüberwachung gibt. Trotz allem reagieren die Christen in China flexibel, dynamisch und kreativ, entdecken immer wieder neue Wege. Doch viele Gläubige und Priester im Untergrund fühlen sich auch verraten durch das im letzten Jahr verlängerte Abkommen der Kommunistischen Partei mit dem Heiligen Stuhl. Wie können wir uns mit den vielen mutigen Hoffnungsträgern solidarisch zeigen? Von ihrem Glaubensmut in Krisenzeiten können wir sicher viel lernen. Und nicht zuletzt strebt China als mittlerweile zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die eine Welt nach chinesischem Vorbild an, übt über seinen wirtschaftlichen Einfluss weltweit zunehmend Druck aus und bedroht damit langfristig auch unsere Freiheit. Ja, anlässlich zum Weltgebetstag und auch einer internationalen Gebetswoche, die dieses Jahr ausgerufen wurde vom 23. bis zum 30. Mai für die Kirche und für die Menschen in China, die jedes Jahr am 24. Mai stattfindet, oder eben dieser Weltgebetstag, das ist auch der höchste Marienfeiertag, jawohl, den gibt es in China, am Marienheiligtum von Shishan nahe Shanghai. Und dieses Marienheiligtum wird als Hilfe der Christen bezeichnet. Zu diesem Weltgebetstag für die Kirche und die Christen in China sind wir verbunden mit dem China-Experten Michael Rack. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
Ja, guten Morgen, Frau Engert, und ein herzliches Grüß Gott auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass wir Sie hier zu Gast haben heute zu diesem, ich sage mal, heißen Thema. Ist es ja doch. Sie haben eine eigene Agentur gegründet, Rax Domspatz, und damit wollen Sie die christliche Lebenskultur fördern. Sie sind katholischer Publizist, Buchautor, normalerweise auch Radio- und Fernsehmoderator, heute bei uns aber zu Gast als Experte, denn man kann Sie auch buchen als Referent zu vielfältigen Themen. Sie waren auch lange Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Und Sie haben schon einige Recherchereisen nach China organisiert, auch für das Bayerische Pilgerbüro. Pilgerreisen haben sich also spezialisiert auch auf China. Ja, wenn wir etwas tun wollen, auch da noch der Hinweis in eigener Sache. Es gibt seit einigen Jahren schon aus Macau ein christliches Programm in kantonesischer Sprache über Radio Maria. Also Macau ist eine chinesische Sonderverwaltungszone. Seit neuestem wird auch Radio Maria von Rom aus ausgestrahlt, und zwar in mandarinischer Sprache, und das ist die Muttersprache sehr vieler Chinesen. Eben, und da ist Radio Maria kürzlich auf Sendung gegangen, und es gibt also nun auch ein Programmangebot in chinesischer Sprache. Soweit, wie das jetzt eigentlich in China ist, ob man das überhaupt hören darf, darüber werden wir sicherlich im Verlauf der Sendung über die ganze Situation noch einiges erfahren. Herr Rack, es ist ja nun so, mittlerweile viele Kirchturmskreuze auch wieder abgerissen werden, dass der Verkauf von Bibeln über Online-Shops verboten ist, dass Bibeln auch über eine Kontrollbehörde umgeschrieben werden sollen, an sozialistische Kernwerte sozusagen angepasst werden sollen, dass der Zutritt für Minderjährige in Kirchen verboten ist, solche Schilder hängen an Kirchentüren, ja, dass die Kommunistische Partei Chinas die totale Kontrolle der Religionen, vor allem auch der katholischen Kirche, will, und die ist ja ohnehin schon gespalten in eine offizielle und eine nicht offizielle Kirche. Wie können wir uns die Situation denn der Christen vor diesem Hintergrund vorstellen?
Ja, das kann man mit wenigen Worten nur schwer sagen. Vielleicht, um das Ganze im Größeren einzuordnen, sollten wir darauf hinweisen, dass nach dem Tod von Mao Zedong 1976 dann in den 80er und 90er Jahren die chinesische Regierung unter der Führung von Deng Xiaoping mehr Freiheit gelassen hat für die Religionsgemeinschaften und überhaupt in der ganzen chinesischen Gesellschaft. Damit wurde ja auch das große wirtschaftliche Wachstum ermöglicht, von dem wir heute schon gravierende Ergebnisse sehen. In dieser Zeit einer relativen Öffnung und einer relativen Freiheit, man hat in China selber mal von einer Freiheit im Käfig gesprochen, also schon sehr begrenzt, überwacht durch die Regierung, aber doch mit vielen Möglichkeiten, den Glauben zu leben. In dieser Zeit sind die Religionen gewachsen, alle Religionen, am schnellsten aber das Christentum. Und heute hat es ja eine relative Stärke, die wir hier noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Also man rechnet je nach Schätzung so zwischen 80 und 140 Millionen Christen. Die Experten sagen, so bei 100 Millionen, da ist man also auf der sicheren Seite, also so ungefähr zwischen 7 und 8% immerhin der chinesischen Bevölkerung. Und diese Zeit einer relativen Freiheit, die ist definitiv zu Ende gegangen, vorerst mindestens. Seit etwa 3 Jahren hat die Regierung einen ganz anderen Kurs eingeschlagen. Und sie ist wieder zu einem förmlichen Kampf gegen die Religionen übergegangen. Kirche in Not hat ja gerade einen neuen Bericht vorgelegt, Religionsfreiheit weltweit, und kommt in diesem Bericht zu dem Schluss, es herrscht derzeit die schlimmste Unterdrückung der Religion seit der sogenannten Kulturrevolution unter Mao Zedong. Und das ist ein großes Wort. Also es geht unseren christlichen Glaubensgeschwistern nicht gut im Moment. Und zum Teil gehen die Unterdrückungsmaßnahmen des Staates noch weit über das hinaus, was es sogar unter Mao Zedong gab. Vielleicht können wir im Einzelnen dann noch darauf zu sprechen kommen, was da heute los ist. Und es sind zum Teil ganz neue Herausforderungen, ja auch durch die sehr stark gewachsenen Möglichkeiten der Überwachung durch die Technik. Heute hat der Staat ja Möglichkeiten, Menschen zu überwachen, von denen Mao Zedong nur träumen konnte.
Vielleicht da ein Stichwort noch, weil wir da gerade sind. Also die Kulturrevolution, die Sie da ansprechen unter Mao von 66 bis 1976, das war ein grausames Massenmorden. Ich glaube, ja, so 50 bis 80 Millionen Tote sind da geschätzt worden. Ja, wie eine Terrormaschine haben da die Rotgardisten das ganze Land überrollt. Was ist denn davon auch übrig geblieben an Traumatisierungen oder auch an gesellschaftlichen Folgen?
Ja, in der Tat, in China sagen die Fachleute selber, dass die ganze Gesellschaft traumatisiert ist aus dieser Zeit. Man kann sich das gar nicht schlimm genug vorstellen, wie das damals gewesen ist. Mao hat ja zum Beispiel Kinder, Jugendliche über Land geschickt, die ein Terrorregime etabliert haben, die zum Beispiel alle Lehrer, alle Menschen mit irgendeiner kulturellen Bildung terrorisiert haben. Die mussten also, wurden oft an den Pranger gestellt, mit dem Schandhut durchs Dorf getrieben, viele eben auch umgebracht. Und es wird zwar von Kulturrevolution gesprochen, aber bei einer Revolution entsteht ja normalerweise etwas Neues. In Wirklichkeit war das eine Aktion der barbarischen Kulturzerstörung. Es wurde alles vernichtet, was nach Kultur irgendwie aussah. Bücher verbrannt, Gebäude niedergebrannt. Es sollte so eine Art Tabula Rasa geschaffen werden. Und da wurden wirklich auch Nachbarn gegen Nachbarn aufgehetzt. Ich habe mit einem alten Priester dort gesprochen, der hat erzählt, als er verhaftet wurde, er war dann über 20 Jahre im Lager, da wurden seine Pfarrerangehörigen, seine Nachbarn, seine Verwandten gezwungen, ihn zu schlagen, ihn mit dem Schandhut durchs Dorf zu treiben, was in China etwas ganz Schlimmes ist. Und man hat wirklich die Menschen aufeinander gehetzt, auch die nächsten Angehörigen, die nächsten Freunde, durch diesen brutalen Terror dazu gebracht, sich gegen ihre engsten Freunde und Verwandten zu wenden. Viele Chinesen waren im Lager, aber Millionen, nicht nur Christen, sondern das ging eben quer durch die Bevölkerung. Und die Straflager in China waren etwas qualitativ anderes als Gefängnisse bei uns, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und die Menschen sind traumatisiert aus dieser Zeit. Wie weit diese Traumatisierung geht, das sehen wir heute in den Auswirkungen, die es bis heute gibt.
Und da ist vielleicht auch schön, dass Sie das so schildern, dass das so eine Aktion barbarischer Kulturzerstörung ist und eben beschönigend ja immer nur Kulturrevolution bezeichnet wird. Wichtig war mir jetzt einfach, damit wir vielleicht verstehen, warum in China zum Beispiel auch dieses sogenannte Sozialkreditsystem, die totale Überwachung, angeblich von vielen Chinesen ja befürwortet sind. Weil Sie sagen ja auch, die Moral der Gesellschaft, die ist am Boden zerstört. Können Sie uns das erklären, warum da so eine Akzeptanz ist von so einer digitalen Überwachung?
Ja, also das mit der Akzeptanz, das stimmt. Es trifft natürlich längst nicht für alle Chinesen zu, aber viele schätzen das durchaus. Also Wissenschaftler in China sagen selbst, auch von regierungsnahen Instituten, dass die Sozialmoral zerstört worden ist in dieser maoistischen Zeit. Also heute ist es so, wenn jemand etwas kauft oder verkauft, keiner kann sich darauf verlassen, dass der andere sich an die Vertragsbedingungen hält, dass Rechnungen bezahlt werden, ohne dass vorher Druck gemacht wird über Verwandte, über Funktionäre. Es ist so, wie soll man sagen, es herrscht eine solche Grundunsicherheit. Nicht bei uns kann man sich im Wesentlichen darauf verlassen, wenn ich irgendwo einen Vertrag schließe, wenn ich mit jemandem einen Mietvertrag, einen Kaufvertrag schließe. Normalerweise hält sich der andere an den Vertrag. In China ist es eher normal, dass man sich nicht daran hält, weil eine Art Raubtierkapitalismus sich auch verbreitet hat. Breiten jetzt die Ellbogen aus. Mir hat eine junge Frau in China gesagt, als ich sie gefragt habe, sie war also Christin geworden vor kurzem, und ich habe sie gefragt, warum sie denn jetzt diesen Schritt getan hat. Und da sagte sie, die ganze Gesellschaft ist so kalt geworden durch diese Traumata aus der Mao-Zeit, und jeder kümmert sich nur um sich selber und fährt die Ellbogen aus und schaut, jetzt wo ein bisschen mehr Freiheit ist, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Und dann sagte sie, hier in der christlichen Gemeinde, da habe ich zum ersten Mal etwas anderes erlebt. Da sind Menschen, die sich umeinander kümmern, die einander Vertrauen schenken und die das Vertrauen auch wert sind. Eine Gemeinschaft, wo man zusammenhält und sich um den anderen kümmert. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor auch für das erhebliche Wachstum des Christentums in den letzten Jahrzehnten. Und man kann im Grunde sagen, es ist so eine Art Kulturkampf in China im Gang. Wie kann ich das Funktionieren der Gesellschaft angesichts dieser niederen Sozialmoral, der enorm großen Korruption und so weiter, wie kann ich die Gesellschaft da am Laufen halten, auch dass das Wirtschaftswachstum weiterhin so bleibt? Der eine Weg ist der Weg, den die Regierung jetzt einschlägt, die totale Kontrolle. So total, wie wir uns das überhaupt noch gar nicht vorstellen können. Und der andere Weg ist, dass die Menschen selbst in sich Werte entwickeln, die dazu führen, dass ein Grundvertrauen wieder in die Gesellschaft einzieht. Und der letztere Weg ermöglicht natürlich ein viel größeres Maß an Freiheit als der, den die Regierung jetzt einschlägt. Und beide Wege haben viele Anhänger und Freunde in China. Und gerade auch der christliche Weg christliche Werte zu implantieren in die chinesische Gesellschaft. Das ist in China auch durchaus populär, über die christlichen Gemeinden hinaus.
Das sagt Michael Rack, heute hier zu Gast bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Welt macht China, erneuerte Diktatur und wachsende Kirche ist unser Thema. Herr Rack, wie können wir uns jetzt vielleicht nochmal konkret das Leben der Gläubigen in Kirchen und Pfarreien vorstellen? Denn funktionierende Kirchenstrukturen gibt es ja einerseits schon, trotz gespaltener Kirche. Andererseits, wie hat sich die Situation denn verschärft? Davon haben Sie gesprochen. Einerseits gab es ja schon eine wirtschaftliche Öffnung, eine Liberalisierung, nun aber wieder eine Verschärfung dieser ganzen Maßnahmen, beziehungsweise was für neue Vorschriften, Maßnahmen auch für Christen in China gibt es denn?
Ja, also bisher war es so, die Linie, die Deng Xiaoping vorgegeben hatte, war, es ist eigentlich egal, uns eigentlich egal, was die Menschen glauben, solange sie eben nicht die Regierung, die Herrschaft der kommunistischen Partei direkt angreifen und herausfordern. Also eines seiner berühmten Worte war, egal ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse, oder Sozialismus ist Wohlstand für alle. Also er hat im Grunde den Anspruch der Ideologie begraben und einen pragmatischen Kurs eingeschlagen. Und das ist jetzt eben anders geworden seit wenigen Jahren, und gerade seit 2018 sind neue Vorschriften in Kraft getreten, und die sehen unzumutbare Forderungen an die Religionsgemeinschaften vor. Zum Beispiel heißt es jetzt, religiöse Organisationen müssen, ich zitiere wörtlich, die Prinzipien und die Politik der Kommunistischen Partei Chinas verbreiten. Und das ist natürlich an christliche Kirchen eine Anforderung, die sie unmöglich erfüllen können, denn zu den Prinzipien der Kommunistischen Partei Chinas gehört eben auch der marxistische Atheismus, auf den auch die Parteimitglieder ja verpflichtet werden. Und da kann die Kirche natürlich nicht mitziehen. Ganz generell soll die Sichtbarkeit der Kirche und überhaupt, also was ich sage, gilt für alle Religionsgemeinschaften, aber ich spreche jetzt mal besonders über die katholische Kirche, die Sichtbarkeit soll verschwinden. Sie soll einfach nicht mehr wahrgenommen werden. Man spricht von einer, also die Regierung spricht von einer Sinisierung der Religionen, also die sollen China-konform gemacht werden. Gemeint ist natürlich, sie sollen sich einfach der kommunistischen Regierung unterwerfen. Und Sinisierung, das heißt zunächst einmal, die äußeren Zeichen sollen verschwinden. In einer neuen Vorschrift heißt es, Religionen sollen ausländische Einflüsse und der Kultur fremde Zeichen ablegen. Damit sind vor allem Kreuze gemeint. Und es werden also jetzt massenhaft Kreuze abgehängt von den Kirchen, damit auch kirchliche Gebäude nicht mehr als solche wahrgenommen werden. In vielen Kirchen wurden Bilder von Heiligen abgehängt, oder es wurden Bilder von Mao Zedong oder von Xi Jinping davor gehängt, in den Kirchenraum hinein. Es wurden und werden, das ist ein Prozess, der also laufend fortschreitet, zum Beispiel Bibelworte an den Kirchenwänden gelöscht und überschrieben mit Worten von Xi Jinping und so weiter. Vor den Kirchen muss die Nationalflagge gehisst werden, und es muss die Nationalhymne gesungen werden und so weiter. Also im Grunde eine Denaturierung der Kirche, und sie soll eben ganz aus dem öffentlichen Raum gedrängt werden. Man wagt nicht, Religion jetzt generell zu verbieten. Es gibt einfach zu viele religiöse Menschen und gerade auch zu viele Christen, nicht zuletzt auch unter den Funktionären, nicht, auch wenn die das nicht offen sagen. Aber man versucht, die Kirchen eben massiv zu verdrängen. Und ein ganz wichtiger Punkt in diesem Verdrängungsprozess ist, dass Jugendliche nicht mehr Kirchenräume betreten dürfen. Sie dürfen nicht mehr an Gottesdiensten teilnehmen und auch nicht an sonstigen religiösen Aktivitäten. Und das ist natürlich eine ganz gravierende Schwächung der Kirche. Denn in China gehen viele Jugendliche in die Kirchen und das Christentum ist, gerade übrigens auch, weil es westlich als westlich gilt, ist unter Jugendlichen durchaus populär. Und für viele junge Menschen ist das Christentum die moderne Religion, ganz anders als hier bei uns.
Ja, soweit Michael Rack hier heute in der Lebenshilfe über die Weltmacht China, erneute Diktatur und wachsende Kirche. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Sie haben gesagt oder ein Beispiel genannt von einer jungen Frau, die Christin geworden ist und gesagt hat, das hätte sie noch nie erlebt, dass sie Menschen vertrauen kann. Das sind die Trümmer der Zeit aus der Aktion barbarischer Kulturzerstörung unter Mao, die da heute immer noch nachwirken. Und Sie haben gesagt, das Christentum ist eine Alternative und es gibt auch das Beispiel, ja, eines ganz bekannten, langjährigen Gründers und Chefs der Alibaba Group, Jack Ma. Erzählen Sie uns doch einmal diese Geschichte dieses reichsten und international bekanntesten Privatunternehmens, Unternehmers, der da die größte Online-Handelsplattform der Welt in China gegründet hat, dann aber von der Bildfläche verschwunden ist. Was zeigt er denn mit seinem Beispiel auch für die Situation in China aktuell?
Ja, das ist wirklich etwas, worüber wir sprechen müssen. Ich habe das selber erst vor ein paar Wochen entdeckt, weil viele unserer Journalisten interessieren sich für solche Dinge einfach nicht. Und das ist ein ganz großer Fehler, wenn der religiöse Faktor in der Analyse auch des Weltgeschehens ausgeblendet wird. Dieser Jack Ma, das ist also der Tycoon in China, der spielt in einer Liga mit Jeff Bezos von Amazon, mit Zuckerberg, mit Elon Musk. Er ist der zweitreichste Mann Chinas. Bis vor kurzem war er der reichste Mann Chinas. Und die Regierung hat ihn jetzt in eine Art Verbannung offenbar geschickt, seit ein paar Monaten erst. Man hat lange nichts von ihm gehört. Dann gab es mal Bilder, wie er auf einer Insel beim Golfspielen gezeigt worden ist, um wohl zu anzudeuten, dass er also noch lebt. Sie trauen sich also sicherlich nicht, ihm wirklich den Prozess zu machen. Aber sie sind massiv gegen seine Firmengruppe vorgegangen. Er hat über 50 Milliarden Dollar Privatvermögen. Und er verkörpert eigentlich das neue China. Genauso wie es die Staats- und Parteiführung sich vorstellt. Er ist ein echter Self-Made-Man. Er hat sich durchgekämpft als junger Mann durch 30 unterschiedliche Berufe, also eine ungeheure Karriere. Also es lohnt sich, das mal nachzulesen. Und man müsste eigentlich eine eigene Sendung über ihn machen. Er hat viel gelernt aus einem Aufenthalt in den USA in den 90er Jahren. Und es gibt eine Ansprache von ihm, die findet man auch im Netz und ich empfehle sehr, das nachzulesen, wer die genaue Quelle haben will, ist gar nicht so leicht zu finden, möge sich gerne an mich wenden. Und da sagt er, er sei eigentlich kein sehr religiöser Mensch, aber er liebt das Christentum. Und er sagt, die Stärke der westlichen Gesellschaften, die komme eindeutig aus ihren christlichen Wurzeln. Und es sei wichtig für China, ein positives Wertesystem einzusetzen, und zwar ein christliches, um die Folgen der Kulturrevolution zu überwinden. Das hat er ganz direkt gesagt in einem Interview schon im Jahr 2014. Und dann sagt er in einer tiefen Analyse, warum der Westen so erfolgreich geworden ist, dass die Stärke Amerikas und des ganzen Westens auf dem christlichen kulturellen Erbe beruht, dass es nichts bringt, nur die eine oder andere rechtliche Regelung aus dem Westen zu übernehmen, sondern man braucht wirklich die zugrunde gelegten christlichen Werte, denn die haben alles durchdrungen. Das glauben in China viele Menschen, auch die keine Christen sind, gerade auch an den Universitäten, dass die haben wirklich analysiert, auch aufgrund eines Auftrags von Deng Xiaoping, der direkt die Universitäten auch gebeten hat, doch zu ermitteln, was den Westen so erfolgreich gemacht hat. Und die haben also festgestellt, dass der christliche Glaube jeden Aspekt des Lebensstils bei uns auch bei den Menschen, die sich selber gar nicht mehr als Christen fühlen, durchdringt. Um nur ein Beispiel zu nennen, das Jack Ma auch nennt, das Christentum sagt ja, die Menschen sind alle Sünder. Jetzt denkt man, ja gut, was soll daraus schon folgen? Aber dann sagt er, aus diesem Wissen heraus hat der Westen die Gewaltenteilung eingeführt, dass eben keiner zu viel Macht bekommt, auch keine Institution im Staat zu viel Macht bekommt, dass es gegenseitige Kontrolle gibt, weil eben der Mensch grundsätzlich und das gilt eben für alle, grundsätzlich auch zur Sünde neigt. Also, und dann sagt er, viele amerikanische Christen, da zitiere ich ihn jetzt wörtlich, viele amerikanische Christen glauben fest an Gottes Wort, die Bibel, und viele gehen regelmäßig in die Kirche, um sich also wieder, sage ich jetzt wieder mit eigenen Worten, um sich zu reinigen, um Vergebung zu bitten und so weiter. Und dann sagt er, jetzt wieder wörtlich zitiert, viele Menschen in Amerika leben mit dieser Art von Einstellung im Umgang mit anderen. Sie glauben und vertrauen sich gegenseitig. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Dies bekräftigt, sagt Jack Ma, was in den letzten Jahren in China gesagt wurde. Zitat, eine Gemeinde mehr zu gründen führt zu einem Gefängnis weniger, einem Christen mehr und einem Kriminellen weniger. Also er sagt, obwohl er selber kein gläubiger Christ eigentlich ist, sagt, wir brauchen das Christentum, wir brauchen die Werte des Christentums, damit wir uns wieder gegenseitig vertrauen können und die Traumata der Kulturrevolution heilen. Und das ist der große Wettlauf, sagen wir mal, heute in China. Und nicht umsonst hat Papst Benedikt ja einen Weltgebetstag für die Kirche in China eingeführt. Da sollten wir mal drauf schauen und darauf hören. Es gibt nämlich sonst keinen Weltgebetstag für ein Land. Warum denn gerade für China? Und denken wir auch an die Vision von Johannes Paul II., das dritte Jahrtausend wird, das dritte christliche Jahrtausend wird das asiatische Jahrtausend sein. Da wird die Kirche einen großen Durchbruch in Asien erreichen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte auch für uns hier im Westen. Denn wie China sich entwickelt, davon hängt auch unsere Entwicklung, und zwar in Welt und Kirche, auch im Westen und in Deutschland ganz besonders ab. Wir begehen ja gerade den 200. Todestag von Napoleon Bonaparte. Und Napoleon hat gesagt, wenn China sich erhebt, erzittert die Welt. Und das ist genau die Zeit, in der wir jetzt leben. China erhebt sich wieder. Und jetzt ist die Frage, wohin geht es? Wohin geht es? Denn wir wissen ganz sicher, in 10, 20, 30 Jahren wird China ein beherrschender Faktor sein in der Weltpolitik. Und auch in unserer Kirche werden die Entwicklungen in China eine große Rolle spielen. Und da sollten wir drauf schauen und alles tun, um die Christen dort zu stärken. Wir können eigentlich nichts Besseres machen im Augenblick, als die Christen in China zu stärken, dass sie das Salz in der Suppe der chinesischen Gesellschaft weiterhin und immer noch stärker sein können.
Ja, soweit der China-Experte Michael Rack, der eine eigene Agentur gegründet hat mit Racks Domspatz, um die christliche Lebenskultur zu fördern. Katholischer Publizist, Radio- und Fernsehmoderator, Buchautor, langjähriger Pressesprecher der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Heute zu Gast hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Weltmacht China, erneuerte Diktatur und wachsende Kirche. Und das dürfte vielleicht auch einige Zuhörer erstaunt haben, das Beispiel, was Sie genannt haben, Jack Ma, der das neue China verkörpern sollte, von der Partei, aber wahrscheinlich auch einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, wenn ich das so sagen kann, der lange verschwunden ist von der Bildfläche, nachdem er auch Kritik geübt hat und, wie Sie sagen, der das Christentum als die einzige wirklich brauchbare Alternative für China sieht und sogar die Stärke der westlichen Gesellschaft genau in diesem christlichen Erbe, in diesen christlichen Wurzeln sieht. Also etwas, was wir heute flächendeckend uns gar nicht mehr bewusst machen hierzulande vielleicht, dass eben das ganze Rechtssystem, die Menschenrechte letztendlich auf diesem christlichen auf christlichen Werten beruhen und dass das auch mal den Erfolg eben, ja, des Abendlandes auch ausgemacht hat, den Erfolg in Anführungsstrichen. Ja, vielleicht haben Sie dazu Fragen, vielleicht möchten Sie sich auch hier mit einbringen, mit Fragen über China, über die wachsende Kirche in einer erneuerten Diktatur. Rufen Sie uns gerne an. Die Hörnummer ist jetzt freigeschaltet für Sie unter der 089-517-008-008. Vielleicht sind Sie auch unterwegs, haben Radio Horeb über DAB Plus eingeschaltet. Dann wählen Sie natürlich erst mobil die 0049 vorneweg und dann 89-517-008-008. So erreichen Sie uns jetzt. Und nach einer Musik geht es dann hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe heute mit dem Thema Weltmacht China, erneuerte Diktatur und wachsende Kirche. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Michael Rack von Racks Domspatz. Er ist heute hier zu Gast als China-Experte. Und wir sprechen über dieses Thema auch anlässlich des Weltgebetstages für die Kirche in China, etwas ganz Besonderes, was Papst Benedikt damals 2007 ins Leben gerufen hat, aus der großen Notwendigkeit auch für die Christen in China. Der 24. Mai, in dem dieser Weltgebetstag jährlich stattfindet, ist der höchste Marienfeiertag in China und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Jetzt haben sich aber schon erste Hörerinnen gemeldet, da darf ich Schwester Ursula aus Brandenburg begrüßen. Herzlich willkommen hier.
Ja, hallo, ja, Schwester Ursula. Ich habe in Erinnerung, dass Papst Franziskus doch Zugeständnisse gemacht hat der Kirche und also versucht hat, irgendwie da auch mit den Bischöfen zu ernennen und so. Wie kommt genau das zusammen mit der jetzigen Situation? Ich bin total erschüttert darüber, das, was ich jetzt gehört habe.
Sie sprechen das Abkommen der Volksrepublik China mit dem Heiligen Stuhl an und das wäre jetzt sowieso auch noch ein Thema gewesen. Also danke schön, dass Sie das ansprechen. Geben wir es gleich weiter, die Frage.
Ja, Schwester Ursula, danke für diese Frage. Sie haben da natürlich in ein Wespennest gestochen. Das ist eine ganz schwierige Gemengelage. Also ich will mal versuchen, eine Schneise da zu schlagen. Der Heilige Stuhl bemüht sich schon seit längerem, schon vor Papst Franziskus, ja mit der chinesischen Regierung ins Gespräch zu kommen und vor allem eine Regelung zu finden für die Ernennung von Bischöfen. Es gibt etwa 40 Diözesen in China, bei denen der Bischofssitz vakant ist, die also derzeit keinen Bischof haben und da auch Priester immer nur für die jeweilige Diözese in China geweiht werden können, führt das natürlich dazu, dass eben auch diese Weihen nicht stattfinden können und überhaupt, dass die Kirche eben ein Stück weit führungslos ist. Es gibt da zwischen Staat und Kirche eine Art Pattsituation. Also die Regierung, die kann zwar selbst auch dafür sorgen, dass Bischöfe, die ihr genehm sind, ernannt werden. Man findet immer ein oder zwei erpressbare oder schwache Bischöfe in China, die dann bei so etwas mitmachen. Nur das hilft der Regierung nicht viel, denn die Gläubigen in China, die gehen nur zu Bischöfen, die vom Papst anerkannt sind. Und zwar unabhängig davon, ob sie der registrierten oder der sogenannten Untergrundkirche angehören. Wenn ein Bischof nur das Wohlwollen des Staates hat, aber nicht die Ernennung durch den Papst vorweisen kann, dann kann er seine heiligen Messen feiern mit Verwandten und mit Angehörigen der von Behörden, aber nicht mit der breiten Masse der Gläubigen. Auf der anderen Seite hat die Kirche auch nicht die Macht. Die kann zwar Bischöfe weihen lassen im Untergrund, die nicht vom Staat anerkannt sind, aber deren Wirkungsmöglichkeiten sind dann natürlich auch sehr beschränkt und das wird auch seit längerem eben nicht mehr gemacht. Und jetzt hat Rom erreicht, einen Vertrag zu schließen. Es ist ein Geheimvertrag. Man weiß trotzdem ungefähr, was da drin steht mit der Regierung. Und dieser Vertrag betrifft nur die Bischofsernennungen. Die Meinungen darüber, ob dieser Vertrag eine gute Sache ist oder eine schwere Hypothek für die Kirche in China, gehen weit auseinander. Man kann jedenfalls feststellen, dass bisher aufgrund dieses Vertrages maximal 4 Bischöfe ernannt worden sind. Und zwar in einem Verfahren, da wird zunächst einmal vor Ort in China selber ein Bischof gewählt aus einem Gremium, dem Priester, Ordensfrauen und Laien angehören. Vor allem auch Laien, das ist ein wichtiger Faktor, denn hier ist der Einfluss der Regierung auch dann besonders stark. Da werden also Kandidaten gewählt, in Anführungszeichen, die in der Regel das Wohlwollen des Staates genießen. Und der Vatikan hat dann die Möglichkeit, der Papst hat dann die Möglichkeit, zu bestätigen oder nicht zu bestätigen. Das ist der Inhalt des Abkommens. Das Abkommen wird geheim gehalten, weil es für die Regierung in China ein großer Gesichtsverlust wäre, öffentlich zuzugeben, dass sie dem Papst ein Mitspracherecht einräumt. Auf der anderen Seite ist dieses Mitspracherecht so arg viel nicht wert. Denn man kann sich vorstellen, der Papst wird jeden bestätigen, der einigermaßen wenigstens den Ansprüchen der Kirche genügt. Aber das werden in der Regel jetzt keine besonders starken katholischen Bischöfe sein, die aufgrund eines solchen Verfahrens ernannt werden. Und bisher hat es eben keine große positive Wirkung gehabt. Wie gesagt, erst 4 Bischöfe ernannt aufgrund des Abkommens. 2 waren eigentlich vorher schon vorgesehen. Also im Grunde sind es vielleicht nur 2, die aufgrund des Abkommens ernannt worden sind. Und auf der anderen Seite nutzt die Regierung jetzt dieses Abkommen, um einen riesigen Druck aufzubauen auf die nicht registrierte Kirche, die manchmal auch Untergrundkirche genannt wird, und sagt den Leuten dort, ja, sogar der Papst schließt mit uns Abkommen, wie könnt ihr euch dem verweigern und jetzt lasst euch gefälligst da registrieren. Hinzu kommt, dass um dieses Abkommen zu erreichen, der Papst 8 Bischöfe anerkennen musste oder jedenfalls anerkannt hat. Es wäre sonst kein Abkommen zustande gekommen. 8 Bischöfe, die bisher also nicht die päpstliche Anerkennung hatten. Und zwar, weil es sich wirklich um ganz gravierende Fälle gehandelt hat. Also die haben zum Teil dann mit Frauen, Kindern gelebt oder waren dermaßen verhasst als im Grunde Leute der Regierung und nicht der Kirche, dass Rom keine Möglichkeit gesehen hatte, sie anzuerkennen. Und die wurden jetzt anerkannt, um dieses Abkommen zu erreichen. Und gerade die Anerkennung dieser Bischöfe hat einen großen Vertrauensverlust in der Kirche in China zur Folge gehabt. Viele sagen, der Vatikan hat sein Gesicht verloren. Und der Kardinal Zen, frühere Bischof von Hongkong, läuft Sturm gegen dieses Abkommen und hält es also für einen ganz großen Fehler. Auf der anderen Seite sagt Rom eben, ja, wenn wir jetzt nicht dieses Abkommen geschlossen hätten, dann hätten wir vielleicht überhaupt nie mehr ein Abkommen bekommen angesichts des verschärften Kurses der Regierung. Und Ja, das überlasse ich dem Urteil da von Ihnen, Schwester Ursula und liebe Hörerinnen und Hörer, was wir da glauben sollen. Wir werden sehen, welche Auswirkungen es hat. Und man kann nur hoffen, dass das Kalkül des Vatikans aufgeht.
Ja, danke. Also für die Aufklärung über dieses heikle Unterfangen, das Abkommen von 2018, das im letzten Jahr auch erneuert wurde, dessen Inhalt oder Text laut zumindest geheim ist. Ja, Sie haben es uns geschildert, wie schwierig es ist. Weiter geht es jetzt, da bin ich in Bad Honnef mit Frau Sogano verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Guten Morgen. Guten Tag, Sogano aus Bad Honnef. Eigentlich sind meine Fragen jetzt alle beantwortet. Die vorherige Hörerin hat genau auf dieselbe Sache gezielt. Allerdings, ja, mein Ansatz war, ich habe gehört, dass die chinesischen Katholiken sich vom Papst verraten und verkauft fühlen. Sie haben das ja schon angedeutet, Herr Rack. Zum Schluss, könnten Sie vielleicht dazu noch etwas sagen? Also mit Vertrauensverlust haben Sie das bezeichnet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch viel tiefer geht.
Ja, Frau Sogano, das mit einem Seufzer muss man das sagen. Also es geht schon sehr tief. Wenn man die Äußerungen von Kardinal Zen, mit dem ich selbst auch in Hongkong sprechen konnte, wenn man hört, was er berichtet. Und Kardinal Zen gilt so als die graue Eminenz der Kirche in China. Er ist vielleicht der meistgefürchtete, mindestens einer der meistgefürchteten Menschen für die chinesische Regierung. Und er hat wirklich, möchte ich sagen, Himmel und Hölle. Er hat den Himmel in Bewegung gesetzt und sich selber vor allem in Bewegung gesetzt und ist trotz der Corona-Maßnahmen bedingten Beschränkung mehrfach nach Rom gereist und hat sozusagen beim Papst antichambriert und hat dort Briefe abgegeben, ist ein paar Tage neben dem Telefon gesessen und hat einen Anruf des Papstes sich erhofft. Kardinal Zen hat viel Gehör gefunden bei Papst Johannes Paul II. Und bei Papst Benedikt. Und er sagt eben, das waren Päpste, die wussten, was ein totalitäres Regime ist und wie man mit einem totalitären Regime verhandeln muss, was man ihm glauben kann und was nicht. Und er sagt, es gibt eben um den jetzigen Papst herum Menschen aus Südamerika, die diese Erfahrung so nicht gemacht haben. Ich drücke mich jetzt sehr freundlich aus, aber es ist einfach so. Ich meine, wir werden sehen, was dabei herauskommt. Der Papst ist nicht unfehlbar in politischen Maßnahmen und Entscheidungen, die er trifft. Und die können mehr oder weniger gut sein. Vor einem ähnlichen Problem stand ja auch Papst Pius XII., nicht als das Konkordat mit der nationalsozialistischen Regierung damals abgeschlossen wurde. Und das ist oft eine schwere Abwägung, vor der Rom auch steht. Erreichen wir überhaupt noch ein Abkommen oder wird es eben gar kein Abkommen mehr geben? Und so etwas empfindet die vatikanische Diplomatie dann immer als schwierig. Kardinal Zen sagt, ja, was gewinnen wir denn mit diesem Abkommen? Es werden auch nicht mehr Bischöfe ernannt als bisher. Bisher haben sich die Regierung Chinas und der Vatikan unter der Hand auch immer wieder mal auf einen neuen Bischof geeinigt. Und Kardinal Zen sagt, die Kirche ist doch gewachsen ohne Abkommen. Und noch schneller als die katholische Kirche wachsen ja viele evangelikale, vor allem pfingstlerisch-charismatische christliche Gemeinschaften, die haben überhaupt keine Organisation im Rücken, die mit dem Staat irgendwelche Abkommen schließen könnte. Also wozu brauchen wir das? Das ist die Meinung eben von Kardinal Zen. Und der Vatikan sagt eben, besser ein schlechtes Abkommen als gar kein Abkommen. Und wir können auf die Weise einen Gesprächskanal offen halten. Also ist eine ganz schwierige Frage. Wir müssen der Zukunft überlassen, was dabei herauskommt. Aber wichtiger als das, wir sollten vielleicht auch nicht zu viel über diese Dinge nachdenken und uns den Kopf des Papstes zerbrechen. Wir können da sowieso nichts machen daran. Wichtiger als das ist, wie stark das Christentum gewachsen ist in den letzten Jahren in China, dass wir eine dynamische Kirche dort haben, eine Kirche, die viele Stürme schon ausgehalten hat. Und die Christen dort sagen auch, wenn man sie fragt, was sie denn von der neuen Unterdrückung halten und wie es ihnen damit geht jetzt, die sagen, ach, wir haben schon so viel überlebt und wir wachsen weiter. Und wir bleiben dabei und die lassen sich auch nicht so leicht einschüchtern und auch nicht so leicht aus dem Konzept bringen, auch durch ein solches Abkommen, auch wenn sie es, denke ich, mehrheitlich nicht für einen guten Weg halten.
Ja, schauen wir vielleicht nochmal in die aktuelle Situation hinein. Wir haben ja schon, und Sie haben das schon mehrfach angesprochen, das sogenannte Sozialkreditsystem, das noch in einer Probephase ist, aber das wahrscheinlich mit großer Sicherheit sich immer mehr ausweiten wird. Angeblich gibt es über 500 Millionen Überwachungskameras, also dass der totale Überwachungsstaat nach einem Punktesystem steht an und das perfide ist vielleicht auch, dass es ja alles digital läuft, somit entpersonalisiert und die Kommunistische Partei als der sozusagen Bewerter, der was nun gutes oder schlechtes Verhalten ist, dahinter auch zurücktritt. Beschreiben Sie doch das noch einmal, was das im Einzelnen für die Menschen dort bedeutet, Herr Rack.
Ja, darüber müssen wir wirklich sprechen, Frau Engert, denn das ist ja eine Entwicklung, die uns letztlich auch im Westen betreffen kann. Wir können uns das gar nicht, also es ist wirklich unglaublich, was da in China im Moment passiert, aber es passiert wirklich. Es sind sogar schon jetzt mehr als 600 Millionen Überwachungskameras dort im Betrieb. Und der Bürgermeister von Peking hat neulich gesagt, also Peking, das ist eine Stadt mit ungefähr 40 Millionen Einwohnern, also halb so groß wie Deutschland von der Einwohnerzahl her. Der ganze öffentliche Raum in Peking ist bereits kameraüberwacht. Da gibt es kaum noch einen Winkel, in den die Kameras nicht hineinleuchten. Und das sind dann nicht einfach irgendwelche Kameras, wo man sich jetzt sagen könnte, naja, das wird ähnlich sein wie mit der Stasi in der DDR. Da wahnsinnig viele Mitarbeiter, die unglaublich viel Material zusammengetragen haben, aber das gar nicht auswerten konnten, weil sie sozusagen in ihrem eigenen Material erstickt sind. Sondern in China haben sie die Gesichtserkennungssoftware schon derart perfektioniert, dass sie mit diesen Kameras genau ausfindig machen können, wer da nun wo sich aufhält. Und Sie haben, Frau Engert, schon gesagt, da ist oft dann gar kein Mensch mehr dazwischen. Wenn da jemand bei Rot über die Kreuzung geht, dann werden ihm 20 Minuten später schon automatisch Punkte abgezogen von seinem Sozialkreditkonto. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie eine Art gigantischer Riesenschufa, die aber das ganze Leben umfasst. Jeder bekommt 1000 Punkte zugeteilt und dieses Punktekonto, das kann er nun vergrößern oder verkleinern. Wenn jemand regelmäßig an Parteiveranstaltungen teilnimmt, wenn er die Worte von Xi Jinping auswendig lernt und das wird überprüft bei den Parteimitgliedern, die müssen spezielle Apps haben auf ihrem Smartphone und da werden ihre Lernfortschritte überprüft und so weiter. Wenn jemand freiwillige Sozialdienste macht und so weiter, dann wird das Punktekonto erhöht. Wenn jemand oft in die Kirche geht, verliert er Punkte. Wenn man sich mit Menschen trifft, die selber ein niedriges Punktekonto haben, weil sie dem Staat suspekt sind, weil sie vielleicht in sozialen Netzwerken Regierungsmaßnahmen kritisiert haben, dann bekommt er auch Punkte abgezogen. Und je mehr sie abgezogen bekommen von ihrem Punktekonto, desto mehr wird ihr Bewegungsradius eingeschränkt. Dann können sie auf einmal keine Flugtickets mehr kaufen Sie können keine Bahnfahrkarten mehr kaufen. Sie bekommen keine Wohnung mehr vermietet. Der Kredit wird teurer, wenn das Punktekonto sinkt. Sie bekommen vielleicht keine Versicherungspolice. Was besonders wichtig ist, die Kinder, ihre Kinder, kommen nicht mehr auf begehrte Schulen. Und die Schulausbildung für die Kinder, das ist ein ganz, was die Familien in China als oberste Priorität auch ansehen. Also das alles ist in der Entstehung. Es wird seit diesem Jahr flächendeckend eingeführt. Das heißt nicht, dass es schon überall soweit ist, aber wird sich das immer mehr durchsetzen. Eine totale Überwachung. Und das Ganze ist noch beschleunigt worden jetzt durch die Corona-Geschichte. So gut wie jeder Chinese läuft immer mit dem Handy herum. Und jetzt haben sie dort ein Ampelsystem eingeführt. Je nachdem, welche Farbe da aufleuchtet auf ihrem Handy, dürfen sie eben in ein Kaufhaus hineingehen oder sonst an einen öffentlichen Ort gehen oder nicht. Und die Christen dort befürchten, dass dies auch angewandt wird für Menschen, die in die Kirche gehen wollen, die zu einer religiösen Aktivität gehen wollen. Es ist so eine Art permanente Schleierverhandlung im Gang. Und das Perfide ist, dass da tiefe Anlagen im Menschen genutzt werden. Zum Beispiel das Belohnungssystem. Nicht, wenn Sie Punkte ansammeln.
Herr Rath, wir hören Sie manchmal ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob es an der Leitung liegt oder ob Sie einfach immer gut oder direkt auch in den Hörer dann hineinsprechen können.
Ich spreche immer direkt in den Hörer. Das kann nur an der Leitung liegen.
Gut. Ja, vielleicht, gut, dann versuchen wir es weiter.
Ja, ich glaube, das Wesentliche ist gesagt über dieses Sozialkreditsystem. Es ist wirklich eine Horrorvision für die Menschen und China exportiert das auch. Es gibt auch andere Diktaturen ja in der Welt, die davon gerne lernen. Und ja, George Orwell hätte sich das so perfekt, wie es jetzt technisch möglich ist, hätte sich so perfekt eine Überwachung nicht vorstellen können.
Ja, gegenseitige Bewertungsportale, das ist ja auch etwas, was hierzulande Aufwind hat. Und da ist die Frage wirklich, ob so etwas auch zu uns herüber schwappt oder ob wir auch, ja, das ist ja auch vielfach schon angeklungen, über alle möglichen technologischen Geräte und auch Handys auch Teil sind eines großen Ausspähungsmanövers. Das wäre natürlich noch eine andere Frage. Aber es gibt noch zwei Hörerinnen, die ich natürlich hier gerne noch jetzt in den letzten Minuten hier berücksichtigen möchte. Ganz kurz, Frau Küfner-Büttner aus Bayreuth, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
Ja, danke schön. Guten Morgen. Ja, ich habe jetzt einfach gebetet, weil das war schon fast ein bisschen zu viel Fachinformationen. Und ich glaube einfach, dass man dann oft einmal beten sollte. Also ich habe es halt gerade getan und deswegen rufe ich jetzt auch an. Und ich denke auch, das könnte eher auch eine Chance sein, dieses Abkommen, ne, was Sie erwähnt hatten, von Papst Franziskus, dass er ja dann, ich weiß nicht, ist ein Papstbesuch dann ja eher wahrscheinlich möglich?
Also Frau Küfner-Bündner, erstmal danke, dass Sie gebetet haben und damit haben Sie ja das Anliegen von Papst Benedikt schon direkt umgesetzt. Er hat übrigens auch in einem Brief an die chinesischen Katholiken selbst ein Gebet formuliert, an die Gottesmutter von Shishan, wo das größte chinesische katholische Heiligtum steht. Maria, Hilfe der Christen, wird dort verehrt. Und das Gebet ist also sicher sehr wichtig. Zu einem Papstbesuch wird es, glaube ich, unter dieser Regierung nicht kommen. Denn die Regierung fürchtet die katholische Kirche besonders, obwohl sie relativ klein ist und natürlich noch keine große Bedeutung im Land hat. Es gibt zwar sehr viele Christen, aber die meisten gehören ja unterschiedlichen evangelischen Gemeinschaften an. Aber die Regierung hat sehr darauf geschaut, wie die Regierungen die kommunistischen Regierungen in Osteuropa zusammengebrochen sind und welchen großen Anteil die katholische Kirche daran gehabt hat. Falls es zu einem Papstbesuch käme, dann würde dieser sicherlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, als ein reines Treffen des Papstes mit Xi Jinping. Aber darauf sollte sich Rom und wird sich Rom hoffentlich nicht einlassen. Ich glaube, dass die Regierung durchaus gerne diese Bilder hätte. Denn dann könnte sie wieder auf die Christen, vor allem auf die Untergrundchristen, zugehen und sagen, schaut her, der Papst besucht uns und ist mit uns in gutem Einvernehmen. Er lächelt in die Kameras. Ich glaube, der Regierung wäre daran gelegen. Aber es wäre sicher dem Papst nicht möglich, öffentliche Gottesdienste abzuhalten oder vor einer größeren Gruppe von Gläubigen zu sprechen. Das würde die Regierung sicher nicht zulassen.
Ja, vielen Dank für diese Frage, vor allem fürs Gebet und da vielleicht auch der Hinweis, ja, weil ja nun auch der Weltgebetstag ist für die Menschen, für die Kirche in China und dieses Jahr auch noch sich eine Gebetswoche für die Kirche und die Menschen in China anschließt, direkt an Pfingsten und die ganze Woche nach Pfingsten, tun sie sich zusammen mit Bekannten, mit Freunden, bieten sie in diesem Anliegen. Das brauchen die Christen mit Sicherheit. Und auch wenn Sie gesagt haben, Herr Rack, Chinas Christen, die retten am Ende uns noch. Das ist jetzt auch noch eine interessante Frage, aber vorab noch ganz kurz aus Berlin. Frau Kanzia, oder wie spricht man Ihren Namen aus? Oh, jetzt haben Sie wahrscheinlich Ihr Radio noch an, dann hören wir alles im Echo und doppelt, dann müssten Sie kurz Ihr Radio schnell ausschalten. Ja, ob das jetzt klappt oder
ja, ich bin
nicht
am Apparat.
Wunderbar. Ganz kurz Ihre Frage.
Ja, kurz ist also sehr wenig. Ich persönlich war in China mit einem studentischen Austausch über die Universität. Und was wir da gesehen haben, das hat unsere Studenten schockiert. Und
wann war das denn, wenn Sie uns
vielleicht
das
auch manche nachdenklich gemacht. Die Studenten
waren
in Räumen mit 6 Betten, die Wäsche, eine Schnur zwischen den Betten, da hängt ihre Wäsche, und in 3 Brettern, die als Schrank gebaut sind, da hängen ein paar Kleider. Nur mal so, wie die Menschen da leben. Mein persönlicher Eindruck ist, dass unsere westliche Welt schläft. Wir haben das gleiche Problem wie China eigentlich. Wir laufen mit der Elektronik, die man uns anbietet und die wir in den seltensten Fällen übersehen und prüfen, bereits durch die Gegend. Und wir nehmen dieses Wunder der Technik als allgegenwärtig. China nutzt es nur aus, nichts anderes. Wir haben genau dasselbe System. Und ich muss Ihnen sagen, mit der Sorglosigkeit des Westens, da ist mir mehr bange wie um die Zukunft von China. Denn die Menschen in China sind wach, äußerst wach. Das haben wir gemerkt, wenn wir Kontakte versuchten aufzunehmen, wussten wir, dass immer mehr als 4 Augen auf uns guckten. Wo wir eventuell Austausch gefunden haben, ein Gespräch, das war auf den Nachtmärkten, die es in China gab zu der Zeit. Also ich persönlich meine, man sollte offen und noch offener mit China sprechen. Nicht so entgegenkommen, wie wir das zurzeit machen. Die Chinesen müssen merken, dass wir sehen, was sie machen und nicht durch diplomatischen Brei, dass wir den zudecken. Anders werden wir, die Chinesen schreiten fort. Und wenn sie in unserem Lande sehen, wie viel chinesische Besitztümer, wie viel chinesische wirtschaftliche Abkommen sich wie eine Krake durch unser Land schon bewegen. Das macht der Chinese doch nicht von ungefähr. Er erstickt in der Menschheit, die er dort hat. Denn China kann sich fast nicht mehr ernähren. Es hat nur einen ganz dünnen Gürtel, Löss um das Land und das Innere von China ist nicht mehr bewirtschaftbar. Und alles mit der Wirtschaft abzufangen bei so einem Millionen, ja, ich würde sagen demnächst Milliardenvolk, ist nicht möglich. Also China.
Danke, Frau Kanzia. Machen wir da vielleicht einen Punkt und geben wir diese Einschätzung noch ganz kurz am Ende der Sendung weiter an Herrn Rack.
Ja, Frau Kanzia, über die Fragen, die Sie angesprochen haben, müssten wir eine neue Sendung machen. Ich stimme Ihnen in fast allem zu, was Sie gesagt haben. Vor allem ein Kernsatz von Ihnen war, die Menschen sind wach. Und wir sollten sie nicht unterschätzen. Ich glaube, dass diese rigide Überwachung, über die wir ja nur einen kleinen Teil erwähnen konnten, dass die deswegen kommt, weil im Grunde die Herrschaft der Kommunistischen Partei in China unterhöhlt ist und viele Menschen schon ganz anderen Werten folgen, nicht zuletzt auch den Werten des Christentums. Und man versucht jetzt, das Land mit eiserner Faust zusammenzuhalten. Aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch die wirtschaftlichen Probleme sind groß. Sie haben das auch angesprochen. Es gibt noch hunderte Millionen sehr armer Menschen, die zum Teil auch im Elend leben. Es gibt einen enormen Rückgang der Bevölkerung prognostiziert für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Die Geburtenraten gehen massiv zurück. Also es sind dort große innere Veränderungen im Gang, die vielleicht den Weg Chinas in eine freiere Gesellschaft befördern. Und wir müssen wachsam bleiben, da stimme ich Ihnen sehr zu. Der Einfluss Chinas ist bei uns schon so groß, wir nehmen ihn oft gar nicht wahr, auch in den Medien, weil jeder will profitieren vom chinesischen Markt. Zeitungen wollen die Anzeigen der Firmen haben mit chinesischer Beteiligung und so weiter. Und wir müssen, wie Sie gesagt haben, unsere Werte offensiv vertreten. Denn unsere christlichen Werte, die unsere Gesellschaft immer noch prägen, auch wenn diese Prägung im Schwinden begriffen ist, die haben viele Freunde auch in China.
Vielen Dank, Herr Rack, für diese Einschätzung und auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier heute über Weltmacht China, erneute Diktatur und wachsende Kirche gesprochen haben. Alles Gute Ihnen, vor allem auch weiterhin für Ihre Arbeit. Ja, weitere Informationen, die bekommen Sie gerne dann auch über das Programm. Da gibt es immer noch einen Hinweis, eine Information. Und in eigener Sache auch noch der Hinweis, dass zum Weltgebetstag für die Kirche in China ein Standpunkt stattfindet am kommenden Sonntag zum 24. Mai und da eben auch ja das Gebot der Stunde, wahrscheinlich eben auch für diese Menschen, für die Christen in China zu beten. Das geht uns ja auch alle etwas an. Und auch dank Ihrer Spenden, Ihrer Unterstützung, sei es durch den alljährlichen Spendenmarathon, den Mariathon, haben Sie es ja auch ermöglicht, dass ein Programmangebot in chinesischer Sprache über Radio Maria in mandarinischer Sprache kürzlich aus Ruhm seinen Sendebetrieb aufnehmen konnte. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, ich danke natürlich auch für Ihr Interesse und für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen noch alles Gute. Diese und auch andere Sendungen, die können Sie bei uns in der Mediathek unter horeb.org dann gerne noch einmal nachhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Anjuta Engert.